Ich bin ein bisschen gespannt auf heute, weil ich glaube, das Pferd von hinten aufziehe und euch am Anfang sagen möchte, was am Ende rauskommt. Das ist das Schöne auch, wenn wir die Bibel lesen, wir kennen schon das Ende, wenn wir vorblättern und können dann das Alte Testament und auch das Neue Testament einfach so leben, aus dieser Perspektive vom Neuen Testament, von der Ostergeschichte her kennen. Deswegen ist es ganz gut, immer wieder das Ende schon vorab zu wissen. Tut man bei Filmen die Spannung rausnehmen, aber wenn es zu groß ist, kann man immer noch sagen, okay, es wird gut, also kann ich hier die spannende Szene irgendwie durchhalten. Heute geht es darum, mein großes Ziel, das große Thema ist Reich Gottes. Und das möchte ich am Anfang mit euch einmal kurz definieren, in der Einfachheit. Ich glaube, in der Kürze liegt die Würze. Mit dem Ziel, dass wir zum Schluss rausfinden, dass Gott schon immer und überall da ist und da war. Das nicht abhängt von dir oder von mir, dass wir Reich Gottes bauen. Dass nicht von deinem Gebet abhängig ist, dass du den Arm Gottes bewegen kannst. Dass eher darum geht, dass wir uns bewegen hin zu Gott. Da kam man gerade im Lobpreis das mit dem verlorenen Sohn. Die Identität des Vaters und des Sohnes blieb die ganze Zeit die gleiche. Der Sohn hat sich vom Vater wegbewegt. Der Vater war immer noch der gleiche. Der musste sich nicht hin zu dem Sohn neu bewegen, neu bekehren, neu aufmachen, sagen, oh ja, jetzt habe ich Lust, weil ich merke, du Sohn bist von den Schweinen wieder weggekommen. Hast endlich verstanden, bist umgekehrt. Jetzt kann ich mich wieder hin zu dir aufwenden. Nee, der war die ganze Zeit schon da und hat nur darauf gewartet, dass endlich wir Menschen uns aufmachen, wie das wahrnehmen. Ich habe eine Sehnsucht in mir drin. Und wo kann die gestillt werden? Das ist so mein großes Ziel von heute, dass wir da merken und verstehen, Gott ist schon allzeit bereit für dich. Und er freut sich ganz arg drauf, dass wir ihn immer mehr erkennen, wer er ist. Meine Erkenntnis von Gott definiert ja nicht Gott, sondern offenbart mir nur ein kleines Mosaikstück von seiner Größe, von seiner Fülle. Aber das hilft uns, ihn in dem Bereich näher zu kennen. Soweit der Vorspann. Wir kennen Reich Gottes von der richtigen Lehre. Das ist schon jetzt und noch nicht. Was ich damit meine und was die Theologie damit meint, bringe ich nachher gleich nochmal ein, zwei Beispiele. Ich möchte hin zu der These, Behauptung, das Erweitern. Jesus hat gesagt, ich aber sage euch, das sage ich nicht, aber ich glaube, dass das schon immer und überall ist. Reich Gottes, wie habe ich es definiert? Einfach da, wo Gottes Wille schon geschieht. Okay? Wenn Gott Licht ist, dann ist überall da Reich Gottes, wo Licht schon leuchtet. Einfache Definition. Ich werde heute ein paar Dinge sagen, wo ihr Bibelstellen finden werdet, die was anderes sagen. Und hier geht es nicht um Bibelstellen-Bashing, sondern um Fokus setzen. Okay? Das Hebräische Denken ist ja nicht das eine oder das andere, ist so ein bisschen unser griechisches Denken. Entweder ist die Aussage richtig oder falsch. Nee, ist manchmal kontextbezogen, manchmal personenbezogen. Unser Glaube an Jesus Christus ist personenbezogen. Er ist die Wahrheit. Und das muss ich, da muss ich in Beziehung leben. Okay? Deswegen da Gnade mit mir, aber ich bin ja auch da für alle Fragen. Okay. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist mir ganz arg wichtig geworden, dass wir hier keine Ausrede finden, weil ich halt nicht weiß, wie es im Himmel aussieht und ich Gott irgendwie vertraue, deswegen sage ich halt, dein Wille soll geschehen, aber keine Ahnung, ob das heißt, dass ich im Lotto gewinne, mein Nachbar im Lotto gewinnt oder ich nicht gewinnen soll. Wenn das mein Gebet ist und ich keine Ahnung habe, was hinten rauskommen soll, dann ist es sehr vage, dann kann ich alles in diese Tonne, dein Wille geschehe, reinschmeißen. Finde ich ein bisschen zu kurz gegriffen. Was das in der Beziehung aussagt, ist, dein Wille geschehe. Ich vertraue dir. Ich stelle mich da drunter. Ich glaube, du meinst gut mit mir. Ist was völlig anderes, als wie alles irgendwie halt auch ein Stück weit Verantwortung abschieben. Ich muss mich gar nicht mit auseinandersetzen, was hinten rauskommen soll. Mich damit auseinandersetzen, was denn Gottes Wille ist. Der macht das schon irgendwie eh, was er möchte. Seine Souveränität. Ich glaube, hier ist eine Einladung, dass er uns als Stellvertreter in den Garten Eden reingesetzt hat, zu bebauen und zu bewahren. Und täglich in der Kühle des Abends mit Gott unterwegs zu sein und zu fragen, den Tag zu reflektieren, was habe ich denn draus gemacht? Und du, großer Gärtner, was sagst du an Weisheit dazu? War es gut? Kann ich noch was ergänzen? Wo können wir hier gemeinsam das bauen? Okay, wieder der Beziehungsgedanke. Gottes Reich, da wo sein Wille geschieht. Komme ich nachher nochmal dazu? Ich glaube, das ist eine Definition. Jetzt kommen wir zu dem schon jetzt und noch nicht. Hier ein paar Bibelstellen zu dem schon jetzt, ist ganz klar. Mit Jesus hat das Reich Gottes begonnen, hier auf der Erde und da in Fülle gekommen. Das heißt, Johannes hat die Jünger von Jesus gefragt, hey, ist das jetzt wirklich der Messias? Weil ich weiß es eigentlich, aber irgendwie sitze ich im Gefängnis und es fühlt sich nicht so ganz an. Jesus hat gesagt, sag ihm, die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein, die Tauben hören, die Toten stehen auf und den Armen wird das Evangelium, das heißt die gute Botschaft verkündet. Mega. Da brennt auf einmal das Licht, da verändert Gottes Gegenwart deine Realität. Da greift er ein, da kommt das Licht in das Dunkel rein und verändert. Trotzdem, dieses noch nicht, weil so schön das auch ist, Johannes der Täufer in der Situation sitzt weiter im Gefängnis. Lebt noch nicht in dieser Freiheit, in dieser Fülle, die er da, glaube ich, auch verstanden hat. Dies noch nicht sehen wir in der Offenbarung, wo es dann heißen wird, dann wird Gott alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, kein Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Das darf uns Hoffnung machen in diesem noch nicht in dieser Spannung von schon jetzt in dieser absoluten Fülle und trotzdem manchmal noch dieses noch nicht erleben, das glaube ich, wo wir Glaube lernen zu buchstabieren. Wo das manchmal vielleicht funktioniert, auf dem Wasser schon zu laufen und manchmal noch nicht. Manchmal werden meine Füße nass, manchmal mein ganzer Körper. Manchmal singe ich ein wie in Petrus und manchmal darf ich vor Jubel schreien, weil irgendwie ich es nicht erklären kann, aber es funktioniert. Okay? Ich möchte mit euch da reingehen, Reich Gottes nochmal zu definieren oder da ein größeres Verständnis dafür zu kriegen. Ich habe in der Vorbereitung probiert, einen Vergleich zu machen. Vergleiche sind immer fehlerhaft. Die sollen nur einen Fokus setzen. Ich glaube, das Reich Gottes nicht nur da ist, wo sein Licht schon leuchtet. Ich glaube, dass es für uns da sichtbar wird, für uns greifbar, spürbar, erlebbar und für uns unser Auftrag, das so zu gestalten. Aber auch da, wo Dunkelheit ist, ist Reich Gottes, aber für uns noch nicht sichtbar. Da haben wir noch nicht diesen Herrschaftsanspruch zu bebauen und zu bewahren, kultiviert, umgesetzt. Vergleich mit einem Garten. Ich habe so einen kleinen Quadratmeter daheim, wo ich ein bisschen was bebaue. Und der Garten ist mein Reich. Okay? Egal, was da drin wächst, ob Unkraut, ob die schönsten Früchte, ob Blumen, egal was, es ist mein Reich. Da habe ich Herrschaft drüber und darf säen und ernten, wenn ich was gesagt habe, was ich will. Nur weil da weil ich definiere, das ist ein Gemüsegarten und da Unkraut wächst, mindert es nicht den Anspruch, dass das mein Reich ist, mein Garten. Offenbart nur, dass ich meinen Job als Gärtner vielleicht noch nicht so gut mache und da noch ein bisschen Hilfe brauche. Das als Vergleich, dass wir, ich möchte uns rausholen aus der Dualität Reich Gottes und Welt, sondern ich möchte es zusammenbringen, dass alles, wenn ich euch gleich ein bisschen reinnehme, alles Reich Gottes ist, alles unter seiner Herrschaft steht. Aber er uns eingesetzt hat, dieses Land zu kultivieren, seine Reich Gottes Kultur zu leben und zu gestalten, nach seinem Vorbild, wie im Himmel, so auf Erden. Ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir so nah an Gott dran sind. Weil wenn ich keine Ahnung habe, wie sich Reich Gottes anfühlt, schmeckt, aussieht, dann kann ich auch sehr schlecht meinen Garten, wo ich dafür verantwortlich bin, danach kultivieren und umbauen. Okay? Wir gehen rein in dieses schon immer. Also die Erweiterung, nicht nur schon jetzt, da wo Licht brennt, sondern schon immer. Ich mache es am Namen Gottes fest, da sind wir ja die letzten paar Monate drin gewesen. Dieser Gott, der sich in 2. Mose 3, Mose offenbart, als ich bin, der ich bin, da klingelt es bei jedem, zu den Hebräern, die es gehört haben, der legt sich zum einen nicht fest und ist eine zeitlose Form. Das heißt, ich war gestern, der ich bin heute, der ich bin, ich werde morgen der sein, der ich sein werde. Das heißt, dieser Ewigkeitsanspruch, der auch auf Jesus da übertragen ist, Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Haben wir gleich schon viel drüber gehört, in der Trinität, dass das zusammen ist, dass die eins sind, werden wir heute auch nochmal da ein bisschen tiefer reingehen. 1. Johannes 10, 30, der Vater und ich, sagt Jesus, wir sind eins. Das ist, wenn einer von beiden ewig ist, ist der andere auch. Und jetzt machen manche dann noch eine Differenzierung und sagen, ja gut, das ist einmal halt Gott und einmal Jesus. Das ist halt irgendwie nicht so ganz das Gleiche. Wir gehen heute nicht tief in die Trinität ein, aber ich möchte euch hier diesen Vorgeschmack geben, dass es heißt, in Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Leibhaftig. Heißt ja auch 1. Johannes 1, 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Es gibt ganz viele Bibelstellen, wo es zeigt, Gott Vater war ewig. Und Jesus kam aus der Ewigkeit in unser Zeitverständnis rein, heißt aber nicht, dass es sich jetzt auf einmal limitiert und hier nur noch in Raum und Zeit arbeiten kann, sondern wieder der Ewige ist. Das heißt, schon immer war Gott. Und da, wo Gott ist, da ist auch sein Reich. Okay? Also ganz wichtig, das hat, glaube ich, nicht erst irgendwann angefangen, sondern da wurde es für uns wieder sichtbar, offenbar. Aber der Anspruch, dem Namen und Bibelstelle, dass alles aus Christus raus entstanden ist, heißt auch, das ist alles in ihm da drin. Jetzt haben wir ein bisschen eine Spannung von Alten Testament und Neuen Testament. Weil wenn wir ins Alte Testament reingucken, dann gab es da einen Tempel, wo es ganz klar geheißen hat, das ist das Heiligtum, da ist mit der Bundeslade die Gegenwart Gottes. Gott mit uns. Der Transzendente, der ganz weit weg ist in seiner Heiligkeit, wo ich mit meiner Unreinheit nicht reinkommen kann, hat sich festgelegt, sagt, da möchte ich den Menschen begegnen, präsent sein. heißt, der Tempel war ja aufgebaut, wir hatten das, den Vorplatz, das Heiligtum und das Allerheiligste. Da durften nur einmal im Jahr der hohe Priester rein, weil da die absolute Gegenwart Gottes war. Und es war ganz krass getrennt mit zwei dicken Vorhängen, dass da ja nicht irgendjemand aus Versehen reinspiegeln hat können oder irgendwo zufällig was Blödes passiert ist. Nee, war eine ganz harte Trennung zwischen Gottes Gegenwart, lokal auch, Bundeslade, und dem, der Welt drumherum. Also da haben wir jetzt irgendwie eine Trennung und es passt nicht mehr ganz zu diesem überall rein. Das Spannende ist, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und die Bundeslade anguckt, gibt es hier eine krasse Bibelstelle, die heißt in der Bundeslade, also da, wo die Gesetze drin sind, und du sollst den Gnadenthron oben auf die Lade tun. Also der Deckel wurde Gnadenthron genannt und in die Lade das Gesetz legen, das ich dir geben werde. Dort will ich dir begegnen und vom Gnadenthron aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen denen die beiden Cherubim, will ich mit dir alles reden, was ich dir gir will für die Israeliten. Stellt euch mal bildlich vor, das hier ist unsere Bundeslade und wir legen das Gesetz rein und obendrauf machen wir den Deckel, genannt Gnadenthron. Wenn wir die Bibelstelle nochmal lesen, von welcher Position aus will Gott Beziehung mit den Menschen leben? Aus welcher Position raus will er mit dir kommunizieren, in Beziehung treten? Aus dem Gesetz raus oder aus dem Gnadenthron raus? Okay, das ist krass. Das heißt, wenn wir das schon sehen, dann ist im Alten Testament schon verankert, die Gnade triumphiert. Wir brauchen das Gesetz, damit wir miteinander leben können. Da gibt es ein paar Regeln, Prinzipien, die sind richtig gut, wenn wir miteinander leben. Doch die Gnade Gottes steht da schon drüber. Sehen wir im Alten Testament auch immer wieder, wenn die Leute sich neu zu Gott hinbekehrt haben, das nicht geheißen hat, sorry, Pech gehabt, sondern da gibt es auch im Alten Testament Gnade. Das heißt, im Alten Testament gab es die Trennung, man nennt es theologisch, zwischen heilig und profan. Heilig bedeutet hier dieses abgesonderte, einzigartige, unverwechselbare, ganz, ganz anders. Gottes Gegenwart, sein Wesen ist ganz, ganz anders, als ich es jemals in die Box benennen könnte. Und dieses Profane, dieses Alltägliche, da wo gehobelt wird, da fällt auch Späne. Ich probiere das Gesetz zu halten, aber ich schaffe es halt nicht. Im Neuen Testament wird jetzt von Jesus gesagt, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Das ist jetzt dieser Immanuel, Gott mit uns. Der Gnadenthron in dieser Abgesondertheit, jetzt in dem Gnadenleben für alle sichtbar und erlebbar. Das nenne ich gute Botschaft. Und das ist, wo wir, glaube ich, ganz neu lernen müssen, gute Botschaft zu definieren. Die gute Botschaft ist doch nicht, dass durch Jesus ich jetzt ein bisschen besserer Mensch geworden bin, dass ich jetzt ein Vorbild habe, nach dem ich leben kann. Sondern eine gute Botschaft ist, dass er schon alles für mich vollbracht hat und ich nichts zu seinem Werk hinzutun kann. Und in dieser Leichtigkeit, in diesem Frieden zu leben. Schon immer und überall. Jetzt gucken wir uns noch ein paar Bibelstellen an, dieses überall. Im Alten Testament heißt es schon Jesaja 6, und die Engel riefen einer dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Nicht nur im Tempel, sondern die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Nicht limitiert auf einen Platz, sondern überall, das sehen wir jetzt gleich in Kolosser 1, 16, denn in ihm, in Jesus Christus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Das heißt, die ganze Schöpfung ist ein Hinweisschild, ein Wegweiser auf Gottes Herrlichkeit. Wir machen manchmal Heiligkeit an einem Ort fest. Sagen, die Kirche ist ein heiliger Ort. Der Tempel ist ein heiliger Ort. Die Frage ist, warum sind das denn heilige Plätze? Abhängig von der Person, die wir erwarten, da drin zu begegnen. Eine Kirche ohne Gott ist ein blödes, totes Gebäude. Mit Gott, Platz voll Leben. Heißt, ich glaube, dass es in Gott und bei Gott keine zwei Welten gibt. Keine Trennung zwischen heilig und profan, zwischen deinem Alltag und deinem Sonntag, deiner Arbeit und deinem Gottesdienst. Hier oben auf der Bühne stehen oder unten sitzen. Da gibt es keinen Unterschied. Wir haben unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Talente. Wir nutzen die auch unterschiedlich. Aber die Frage ist nicht so sehr, was mache ich? Tue ich ein Herz operieren? Sondern warum, wieso, wozu mache ich das? Tue ich dadurch mich verherrlichen, ich bin der tollste Arzt? Oder tue ich dazu Gott verherrlichen? Ich sage, wow, was er mir für eine Gabe gehabt, wie ich anderen Leuten helfen kann. Mein Warum entscheidet, ob mein Lobpreis Lobpreis ist. Ob mein Herz da drin ist oder ob ich mega cool hier spielen möchte. Mein Warum ich hier oben stehe, entscheidet, ob mein Herz am rechten Fleck ist. Ob ich meine Gaben zum einen benutze, die Gott mir gegeben hat, oder einfach nur da unten sitzen bleiben, ach, soll noch jemand anders predigen. Und oder ob ich mich hier oben jetzt besser fühle, weil ich halt hier so toll bin. Wäre ein bisschen schwierig. Okay? Wenn wir nochmal eins weitergehen, Psalm 139, Gott ist überall. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bette ich mich bei den Toten, sehe, so bist du auch da. Es gibt keinen Fliehen. Nehme ich Flügel der Morgenröte und fliege bis ans äußerste Meer. So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Das finde ich krass, wenn man das wirklich sieht. Da kann man theologisch sehr reingehen. Möchte ich gar nicht, aber dieses, da ist eine Fülle an Gottes Gegenwart in der Dunkelheit, deren wir uns, glaube ich, nicht bewusst sind, weil wir wieder mehr auf den Fokus von dem Schmerz haben, ich meine mir, und es berechtigt, seelsorglich, absolut. Und ich möchte uns einladen, dass wir ein Verständnis entwickeln, dass immer und überall Gott Immanuel mit dir ist. Was mit Sünde passiert, oder in uns drin, sehen wir beim Adam, Er sündigt, er hat eine Zielverfehlung, er macht, was Gott nicht gefällt und in Adam entsteht eine Scham und er rennt weg von Gott. Was passiert in Gottes Herz, wenn wir sündigen? Gott rennt uns hinterher. Gott geht dem Adam hinterher. Adam, wo bist du? Unser Treffpunkt, du bist nicht da. Gott will Beziehung mit dir leben. Und für Gottes Perspektive ist meine Sünde da am Kreuz und nicht bei mir. Und ich glaube, manchmal machen wir den Fehler und packen Gott in so eine kleine Box und sagen, Gott muss ja den Adam fragen und suchen, wo er ist. Ich glaube, dass der Allmächtige und Allwissende Gott kein Problem hat, rauszufinden oder zu wissen, wo Adam ist und warum er da ist, wo er gerade ist. Das sehen wir auch bei Jesus, gute Pädagogen machen das auch, die stellen Fragen, nicht weil sie es nicht wissen, sondern damit ich mich selber hinterfragen lerne. Warum verstecke ich mich denn gerade? Was für ein Gottesbild habe ich denn gerade? Lebe ich wirklich aus dieser Gnadenbeziehung raus? Oder ist es immer noch von mir abhängig, was ich Gutes mache? Damit ich mir es verdiene, in die Gegenwart Gottes reinzukommen. Nee. Und dann komme ich hierhin, dass wir in Johannes 14, 20 sagen können, an jedem Tag, das sind du und ich gemeint, werden wir erkennen, dass ich Jesus in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Jetzt ist dieser Gnadenthron vom Alten Testament als Person Jesus in Gnade präsent, in dir präsent, wenn du ihn da reinlässt. 100% Gnade in dir drin. Und ich sage dir, für dich und deine Mitmenschen. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Ich glaube, ich manchmal ja, viele von uns auch. Deswegen mag ich Fasten so. Ich dachte, heute beim Schnitzel lassen mache ich es lieber nicht, die Fastenpredigt. Aber ich glaube, Tempelpflege wird meine nächste Predigt sein. Für meinen Körper, Geist und Seele. Fühlt sich Gott wohl in dir drin? Oder ist er in die Abstellkammer eingesperrt und darf halt da nicht rangehen, darf den Süßigkeitenschrank nicht sehen? Abhängig davon. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. In mir drin wohnt jetzt die volle Fülle Gottes. Ohne Abstriche, ohne Wenn und Aber. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Jetzt lebt nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und ist nicht auf meinem Mist gewachsen, ich finde den Ausspruch richtig gut. Nochmal Rea Brean hat es gesagt, Gott hatte einen richtig guten Tag, als er dich geschaffen hat. Und wer bin ich, dass ich in den Spiegel schaue? Sag Gott, was hast du denn da verpfuscht? Wer bin ich, Hiob, dass ich Gott sage, wie er zu richten hat? Was gerecht ist und was ungerecht? Gottes Heiligkeit bezieht sich auf die Person und das Wesen Gottes, der in dir drin lebt. Nicht der Tempel macht den Ort heilig, sondern Gott in Person, der im Tempel wohnt, macht den Tempel heilig. Nicht weil du ein heiliges Leben führst, bist du heilig, sondern weil der Heilige in dir drin wohnt, ist dein Leben geheiligt. Sehen, guck mal, im Neuen Testament jetzt, alles, was wir essen, trinken, Feiertage, egal was, da gibt es nichts Heiligeres oder nichts Unheiligeres. Heißt, alles, was wir leben, leben wir das in der Person Jesus Christus? Oder machen wir uns eigenes Ding? Paulus fordert uns da auf, ob ihr nun esst oder trinkt, was ihr auch tut, tut alles zur Ehre Gottes. Ob du da unten gerade sitzt und zuhörst oder hier oben irgendwas präsentierst, tu alles zur Ehre Gottes. Du bist niemals Zuschauer im Reich Gottes. Niemals. Alles, was er tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. Und ich glaube, wir verklären manchmal so das Leben Jesu. Und das heißt ja auch, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn, sagt Jesus von sich selber, kann nichts tun, sondern was er tut, macht er dadurch, weil er den Vater das tun sieht. Jetzt war Jesus ein Mensch, der Kranke geheilt hat und bestimmt auch mal aufs Klo musste. Da gibt's in unserem Leben heiligere Orte und stinkendere Orte. Jesus ist der Gleiche. In dir ist der Gleiche, egal an welchem Ort du gerade bist. Du bist Träger seiner Herrlichkeit. Du bist es. Frage ist, lebst du entsprechend danach? Lebst du oder lebt Christus in dir? Das ist wieder was anderes, aber du bist Träger seiner Herrlichkeit. Deswegen ist für mich der Abschluss hier nochmal dieses Reich Gottes schon jetzt und überall. Das ist nicht, dass wir verstehen, ich muss nichts machen und ich kann auch nichts machen, dass Gott mich mehr lieben würde. Dass Gott sich mehr nach mir sehnt. Dass Gott mir mehr seine Fülle offenbaren möchte. Mich noch mehr heilen möchte. Mich noch mehr beschenken möchte. Nee, in mir drin lebt schon jetzt die Fülle Gottes in Person Jesus Christus. Schon jetzt, schon ganz. Damit ich das verstehe, muss ich mich immer mehr ihm nähern, meinen Fokus auf ihn setzen und anfangen und verändern meines Glaubens. Nicht Gott muss sich verändern, ich darf mich ihm nähern, weil seine Einladung immer steht. Amen. Das war es von meiner Seite aus mit viel Tiefe. Willst du noch beten? Soll ich noch beten? Also bete ich. Beten macht Spaß. Jesus, danke, dass in dir schon alles vollbracht ist. Dass die gute Nachricht von dir ist, dass ich nichts dazu tun kann, nichts dazu tun muss. Sondern dass du schon immer der Gleiche warst, schon immer gut warst und es immer gut meinst und meinen wirst. Und du niemals dich von mir trennen kannst, weil dein Ja zu mir vor 2000 Jahren schon ewig Bestand hat. Heiligen Geist, ich lade dich ein, dass du uns in alle Wahrheit reinführst, dass du uns den Vater zeigst, wie er wirklich ist, dass du uns Jesus zeigst, wie er wirklich ist, dass es heißt, dich schon in deiner Fülle in uns drin zu haben, gerade auch in den Momenten, wo es noch dunkel ist, wo ich bewusst oder unbewusst was mache, was dir nicht gefällt, dass du trotzdem schon immer da bist und da bleibst. Danke, dass du uns in deinem Ebenbild geschaffen hast, mit Würde und Herrlichkeit gekrönt, mit Gnade und Barmherzigkeit bestückt. Für uns und für unsere Mitmenschen. Dir öffnen wir unser Herz. Unser Gebet ist, dass du unsere Augen öffnest. Dass wir erkennen, was du schon alles für uns getan hast. dass wir erkennen, dass wir schon an einem reich gedeckten Tisch sitzen dürfen mit dir. Und das ganze Leben in den Höhen und in den Tiefen eine Einladung ist, dich da drin immer besser kennenzulernen. Danke, dass du nicht weg von uns rennst, sondern uns hinterher rennst. Dass du nicht mit uns Verstecke spielst, weil du größer, schneller, stärker bist, sondern du dich so versteckst, dass wir dich immer wieder kurz sehen können und immer wieder da dir hinterherlaufen können, weil du es liebst, in der Beziehung zu deinen Kindern zu sein. Weil du es liebst, dich als unser guter Vater im Himmel zu offenbaren. Lass uns gemeinsam das Vaterunser beten und dann in Lobpreis reingehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.